my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Am Mikrofon sind Mona Walbrecht, Ronja Pickel, Frauke Keil und Melissa Eckstein. Die beiden heutigen Beiträge handeln von Stuttgart 21 und dem Schwarzen Donnerstag. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert die Abschaffung der sogenannten Bannmeile um den Landtag in Stuttgart. Innerhalb dieser Bannmeile sind Proteste und Demonstrationen verboten. Ein moderner Landtag braucht keine Bannmeile, sagte Gitta Süß-Slavia vom Landesbezirksvorstand der Gewerkschaft. Das von Rot-Grün propagierte Gehörtwerden funktioniere nur, wenn Bürger auch in Rufweite der Politik gelangen können. Deshalb forderte Verdi das Ende der Bannmeile. Dazu verabschiedeten die Delegierten der Gewerkschaft in Ulm eine entsprechende Resolution. Darin wird die Bannmeile als mittelalterlich bezeichnet. In ihrer heutigen Form gehe sie auf das Jahr 1920 zurück. In einigen Bundesländern sei sie deshalb längst abgeschafft worden. Zurzeit leben die Stuttgarter Abgeordneten allerdings ohne Bannmeile. Denn der Landtag tagt in einer Interimsunterkunft. Dort können Bürger direkt vor dem Eingang protestieren, und zwar mit sehr gutem Erfolg, wie Verdi beobachtet hat. Aktionen würden dadurch von Politikern und Öffentlichkeit wahrgenommen. Gespräche mit Abgeordneten fänden direkt vor dem Landtag statt. Politiker und Bürger kämen damit deutlich leichter ins Gespräch. In einem Jahr soll der Landtag in sein renoviertes Landtagsgebäude zurück. Mit dem Umzug soll auch die alte Bannmeile wieder in Kraft treten.
Stuttgart. Als Unternehmen pleite zu gehen, ist im Südwesten am unwahrscheinlichsten. Dies teilte das Wirtschaftsministerium in Stuttgart in dieser Woche mit. Danach sei die Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz in Baden-Württemberg deutlich geringer als in der Bundesrepublik. Dies belege die niedrige Zahl der Firmenpleiten schon seit Jahren. Im Jahr 2014 wurden in Baden-Württemberg gut 1.800 Firmenpleiten registriert, 11% weniger als im Vorjahr. Dieser Wert aus Baden-Württemberg ist bundesweit der beste. Bezogen auf 10.000 Unternehmen mussten hier nur 36 Unternehmen in die Insolvenz gehen. Der Bundesschnitt ist doppelt so hoch.
Stuttgart. Das Haus für Geschichte Baden-Württemberg bereitet eine neue Ausstellung vor. Sie heißt Auf nackte Haut und wagt den Blick darunter. Das Museum nutzt die Unterwäsche, um die Kultur- und Sittengeschichten des Landes zu zeigen. Die Ausstellung dreht sich um die Fragen: Was verrät die Unterwäsche über die jeweilige Zeit? Was bedeutet der klassische Feinripp oder die rote Spitzenunterwäsche? Gezeigt wird, was seit 1875 auf nackter Haut lag und wie diese intime Hülle Film und Werbung eroberte. Die Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg beginnt im Mai und ist 8 Monate lang zu sehen.
Heilbronn. Die Stadt Heilbronn will künftig enger mit den Hochschulen zusammenarbeiten. Dies betonte der Heilbronner Oberbürgermeister Mergel auf einem Heilbronner Hochschulgipfel. Das Ziel der Stadt sei es, den Ausbau des Hochschulstandorts zu gestalten. Deshalb wollen sich Hochschulen und Verwaltung nun regelmäßig zu Gesprächen und anderen Aktionen treffen. Ziel soll sein, die Bürger der Stadt noch enger mit den Studierenden zusammenzubringen. Detailliert angesprochen wurden außerdem die Willkommenskultur für Studierende und die Einbindung der Hochschulen ins Stadtmarketing. Zum Hochschulgipfel trafen sich in dieser Woche Vertreter der Stadt mit Spitzenvertretern der Heilbronner Hochschulen.
Ellwang. Ellwang rückt in den Blick der Mittelalterarchäologie. Zu verdanken ist dies der derzeitig laufenden Ausgrabung auf dem Marktplatz neben der Basilika. Dort wurden in den letzten Monaten die Reste eines sogenannten Westbaus freigelegt. Dieser schloss sich im 8. Jahrhundert an die Westfassade der damaligen Klosterkirche an. Aus dieser frühen Zeit sind bisher nur sehr wenige solcher Bauten bekannt. Die Archäologen des Denkmalamtes graben seit einem Jahr auf dem Ellwanger Marktplatz und haben in einer Wintergrabung den Westbau auf einer Länge von 40 Metern nachweisen können. Dies teilte Dr. Susanne Arnold mit. Sie ist die Mittelalterexpertin des Regierungspräsidiums. Das damalige Benediktinerkloster in Ellwang hebe sich nun aus der Masse der Klosterkirchen ab und reihe sich in den Kreis herausragender Kirchenbauten ein. Westbauten waren im mittelalterlichen Klosterkirchen vielräumige und mehrgeschossige Gebäudeteile, die zuerst in Frankreich auftauchten. Sie hatten eine Kapelle, dienten zur Prozession und auch als Begräbnisplatz für geistliche oder weltliche Herrscher. König Pippin hatte sich zum Beispiel im Westbau von St. Denis in Frankreich begraben lassen.
Der 30. September 2010 gilt als der Schwarze Donnerstag für Baden-Württemberg. An diesem Tag gab es große Proteste gegen das Projekt Stuttgart 21. In der vergangenen Woche, am 18. März, wurde nun der Ex-Polizeichef Stumpf zu einer Geldstrafe von 15.600 Euro verurteilt. Da er bei den Protesten damals nicht eingegriffen hat und viele Menschen schwerwiegend verletzt wurden. Zu diesem Schwarzen Donnerstag wurde ein Buch vom Ex-Staatsanwalt Dieter Reicherter und dem ehemaligen Polizeireporter Jürgen Bartle geschrieben. Hans Gräf hat mit den beiden über die Vorfälle am 30. September und über deren Buch Unerhört, Ungeklärt, Ungesühnt gesprochen.
Wenn Sie diese drei schön gereimten Begriffe unerhört, ungeklärt, ungesühnt sind so vor sich sehen, da will ich nicht fragen, wie Sie drauf gekommen sind. Das war auf jeden Fall eine gute Idee, soweit ich verstanden habe. Aber was bedeutet das für Sie, diese drei?
Das bedeutet eigentlich das Ergebnis von 4,5 Jahren eigener Recherche, aber auch politischer und Aufarbeitung dieses Vorgangs und auch Aufarbeitung der Justiz. Der Vorgang war unerhört, der Sachverhalt ist bis heute ungeklärt und ungesühnt ist es leider auch, weil bis heute hat eigentlich von den wirklich Verantwortlichen dieses schrecklichen Polizeieinsatzes kein einziger den Kopf tatsächlich hinhalten müssen.
Jetzt gehöre ich mal ein bisschen weiter zurück. Wie kamen Sie zum Stuttgarter Widerstand? Seit wann waren Sie da? Was haben Sie da so erlebt und beobachtet in diesen vielen Jahren inzwischen? Ja.
Ich war eigentlich einer von denen, der lange Zeit, wenn es jetzt einfach um das Bahnprojekt ging, gar nicht wirklich sicher war, wo er zu stehen hat. Das galt eigentlich für die ganze Zeit. Man muss sich ja das nochmal vergegenwärtigen. Das Projekt gibt es in der Planung seit 1994. Passiert ist bis 2010 eigentlich gar nichts. Es war zweimal unterwegs beerdigt. Passiert ist aus meiner Sicht 2010 dann etwas, was mich gezwungen hat, mich intensiver zu beschäftigen mit dem Thema. Und wenn man das tut, wenn man wirklich sich hineinliest, sich schlau macht, um was geht's da überhaupt, dann allerdings dauert es nicht lang, bis man im Normalfall dahinter kommt, dass dieses Projekt die Welt nicht gebraucht hat, zumindest die Stuttgarter Welt nicht gebraucht hat. Und für mich war, als ein Mensch, der sich beruflich als Journalist immer auch gern und intensiv mit Polizeiarbeit und mit Gerichten beschäftigt hat, der Schwarze Donnerstag als solcher ein Ergebnis oder ein Vorgang, an dem konnte ich nicht vorbei, denn dass da alles Mögliche schiefgelaufen ist und warum das schiefgelaufen ist, das hat mich natürlich auf die Beine gebracht und interessiert.
Ja, meine nächste Frage. Ich habe als Politikstudent in den 70er Jahren bei Herrn Schlüter bei den Stuttgarter Nachrichten mal 3 Monate Praktikum gemacht, ist mir jetzt gerade eingefallen. Und die Frage, klar, geht hin zu der Stuttgarter Zeitungssituation und zu der Berichterstattung, jetzt speziell auch über diese Auseinandersetzungen, die jetzt in dem Buch beschrieben sind, Schwarze Donnerstag und eben dann der Wasserwerferprozess. Und ich selber habe eben Kontext, die Wochenzeitung, die habe ich ja schon immer, lese die. Und ich habe die anderen Sachen hier in der Südwestpresse auch manchmal gar nicht gelesen, weil ich es gar nicht im Kopf ausgehalten habe. Aber wie ist denn Ihre Beobachtung oder Ihre Analyse zu der Zeitungsberichterstattung, speziell über eben auch diesen Prozess?
Die Berichterstattung über den Prozess war jetzt nicht ganz schlecht, aber sie war natürlich auch nicht entfernt, so wie es zwei doch relativ große und gut ausgestattete Regionalzeitungen eigentlich machen könnten, wenn sie denn gewollt hätten. Ich war selber in dem Unternehmen Zeitungsgruppe Stuttgart ja bis 2012 beschäftigt in leitender Funktion. Ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Sommer 2010, um den es ja geht, in dem sich das alles aufgeschaukelt hat, in dem Woche für Woche mehr Leute auf die Straße gegangen sind und wo man in Stuttgart zumindest diesem Thema einfach nicht mehr ausgekommen ist. Das im Verein, am Arbeitsplatz, in der Familie. Man hat gestritten. Die eine Hälfte war dafür, die andere Hälfte war dagegen. Genau in der Situation habe ich selber damals noch vorgeschlagen, wir müssen als Zeitungen am Ort in irgendeiner Weise uns dazu äußern. In dieser Situation. Und das Gescheiteste wäre eigentlich, wenn wir sagen würden, also hört mal her, liebe Leser, bei uns ist auch nicht anders als bei euch in der Familie oder im Verein oder egal wo. Bei uns ist auch die eine Hälfte dafür und die andere Hälfte dagegen. Das wäre zum einen sympathisch gewesen, hätte jeder nachvollziehen können und hätte die Sache geklärt. Stattdessen hat die Stuttgarter Zeitung im August 2010 in einem Leitartikel sich zu dem Projekt bekannt, ohne jede Not. Und ohne auch wirklich gute Argumente zu haben und hat in der Zwischenzeit das teuer bezahlt. Die Stuttgarter Zeitung hat seit 2010 30.000 Abonnenten verloren. Ja. Nicht nur deswegen, aber das hat schon auch eine Rolle gespielt.
Ja, meine letzte Frage. Wenn Sie und ich, wir beide als jetzt ältere Staatsbürger sehen, was da passiert ist, auch an dem Schwarzen Donnerstag, dann ist man eigentlich schon in hohem Maß empört. Und das beschäftigt einen ja schon auch irgendwie persönlich. Also und wie gehen Sie damit um? Woher kommt Ihr Widerstandsgeist?
Also man darf es vor allem nicht so arg nah an sich ranlassen und man darf nie allzu große Erwartungen haben. Also ich hatte zu Beginn dieses Prozesses nicht die Erwartung, dass jetzt da der gesamte Vorgang aufgeklärt wird. Dafür sind auch nicht die richtigen angeklagt gewesen. Das waren zwei Bauernopfer, zwei mittlere Chargen, die da vor Gericht standen und die letztendlich den Kopf hinhalten sollten für diejenigen, die sich das Ganze, den ganzen Unsinn wirklich ausgedacht hatten vorher. wenn man dann drin sitzt und mitkriegt, was da alles passiert ist, was da schiefgegangen ist, ja, also da muss man nicht arg viel Lust auf Widerstand haben. Das gibt sich einem dann ganz von alleine.
Ja, ich darf mich sehr herzlich bedanken, auch für diese 7,5 Minuten und auch persönlich nochmal für die Arbeit, die Sie da investieren. Was in 3 Minuten gesagt, was ist so der Knackpunkt oder was hat Sie so empört, dass Sie dieses Buch schreiben mussten?
Also uns hat, aber speziell jetzt mich, hat empört dieser Polizeieinsatz damals im Schlossgarten. Ich bin zufällig reingeraten, nicht als Demonstrant, und war ja bis 4 Wochen vorher selbst Richter. Und plötzlich bin ich auf der anderen Seite, erlebe die Ohnmacht des Bürgers und diese Gewaltanwendung des Staates. Ich habe damals geschrieben in einer Dienstaufsichtsbeschwerde an den Innenminister Reich, dass das wie im Bürgerkrieg war. Genauso habe ich es empfunden und von da ab habe ich das eben beobachtet, versucht aufzuklären, was damals geschehen ist, und dieser Prozess jetzt war ja das Einzige, wo man überhaupt mal versuchen konnte, noch Licht reinzubringen in das Geschehen. Der wurde dann irgendwann abgebrochen, das Verfahren eingestellt. So dass, wenn man jetzt den Titel nimmt, unerhört war einfach, was damals passiert ist, was sich der Staat gegen seine Bürger herausgenommen hat an Rechtsverstößen, die ungesühnt sind, um den dritten Begriff zu verwenden, und ungeklärt sehr vieles an dem Geschehen ist ja gar nicht klar, die ganzen Hintergründe, die Einflussnahme möglicherweise auch seitens der Politik, das alles schwebt ja irgendwo im Dunkeln. Und wir wollen dazu beitragen, dass das nicht in Vergessenheit gerät, dieser Polizeieinsatz, sondern dass das im Licht der Öffentlichkeit bleibt und sich viele empören und sich darum kümmern, dass da noch was ins Licht kommt.
Ja, eine sehr schöne kurze Zusammenfassung. Es war ja gerade eine Lesung, wo Teile aus dem Buch auch vorgelesen worden sind. Und wir haben auch darüber geredet, wie eigentlich das sein kann. Zunächst mal, wenn ich für den Rechtsstaat frage, ausgehe, wie es sein kann, dass in einem Rechtsstaat, den ich auch als Demokratielehrer 35 Jahre meinen Schülern beigebracht habe, in diesem Rechtsstaat solche doch nicht nur einmaligen, sondern schon serielle Unrechtsentscheidungen getroffen werden. Und das ist ja eine Frage an den Rechtsstaat selbst. Und ich würde das auch niemals schwarz-weiß machen, was wir hier machen, sondern wenn man differenziert hereinblickt, was denken Sie, wie sind die Mechanismen, wie kann man die erklären?
Das ist jetzt sehr schwierig. Also ich habe es ja vorher auch schon gesagt während der Lesung, dass einfach wir nicht sagen können, die Justiz insgesamt ist korrupt oder was auch immer, sondern es entwickeln sich Mechanismen. Es geht damit los, dass diese Delikte, um die es hier geht, alles was mit Stuttgart 21 zu tun hat, gar nicht in normalen Abteilungen der Staatsanwaltschaft oder in Abteilungen der Polizei ermittelt wird, sondern dass bei der Polizei der Staat Schutz zuständig ist und bei der Staatsanwaltschaft die politische Abteilung, und die ist einfach abgeschottet und nach meiner Erfahrung eben schielt nach oben, was von oben erwartet wird, hat Rückendeckung durch die Vorgesetzten, vor allem auch durch die Generalstaatsanwaltschaft, und der Justizminister lässt das einfach gewähren, wie das läuft, und da scheint mir der Hauptgrund zu sein, dass man einfach so entscheidet, wie man selbst denkt, das wird von mir erwartet, und man möchte Karriere machen und schielt nach oben.
Weil eigentlich haben wir ja Gewaltenteilung. Also das habe ich 100 Mal in die Tafel geschrieben, Gewaltenteilung. Ja. Und wenn man hier natürlich dann die Rolle der Staatsanwaltschaft betrachtet, und das ist ja sozusagen ein neuralgischer Punkt, die Richter sind zwar auch oft aus der Partei und sind auch Karriere, aber die sind da, sagen wir, außen vor. Aber die Staatsanwaltschaften, das sind ja so, kann man das vielleicht sagen, sind so die Entscheidenden. Und wie sehen Sie denn das mit dieser Trennung der Gewalten in Stuttgart?
Ui. Das ist eine schwere Frage. Nein, eigentlich nicht, weil ich da auch meinen Beitrag geschrieben habe für den Tunnelblick durch eine Zeitschrift in Esslingen. Ja, und da habe ich das mal etwas ausgeführt. Also Gewaltenteilung funktioniert auf dem Papier eigentlich, weil alles geregelt ist, aber in der Praxis eben leider oft nicht. Und wenn wir jetzt gerade bei der Staatsanwaltschaft waren, die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden. Das heißt, da kann ein Vorgesetzter sagen, stellen jetzt das Verfahren ein oder klagt den an, obwohl der Staatsanwalt das vielleicht anders machen will. Und da sind einfach keine Sicherheitsmechanismen eingebaut, die sowas verhindern. Und wenn der Staatsanwalt einen Fall nicht anklagt, kommt er halt nicht zum Gericht und dann kann der Richter nicht entscheiden. Und umgekehrt, wenn er was anklagt, wo eigentlich nichts dran ist, dann muss sich der Richter damit rumschlagen und dann werden irgendwelche Kompromisse gemacht, dass es vielleicht eine kleine Strafe gibt oder eingestellt wird. Aber dann hört es schon auf mit der Kontrolle, mit der rechtsstaatlichen und ja, und dass der Staatsanwaltschaft auch mal von ganz oben Weisungen gegeben wird. Das ist eigentlich ein offenes Geheimnis.
Jetzt könnte es ja sein, dass irgendein Ortsvorsteher aus Obersulm plötzlich Innenminister wird. Ich würde jetzt gar keinen Namen sagen, aber ich kenne die Karriere unseres Ministers genau, weil ich komme hier aus der Ecke und ich weiß, wo der noch in Eschenau und so war.
Ja.
Und jetzt, warum ich das sage, jetzt kommt so ein braver Parteisoldat, der macht eine brave Landtagspolitik und der sitzt jetzt ganz oben. Und die Persönlichkeit, die spielt, oder die Person spielt dann ja schon eine Rolle. Und dann ist er dann eventuell auch beteiligt an solchen, Inputs an die Staatsanwaltschaft. Gibt es da, telefonieren die miteinander oder was? Oder stelle ich mir das jetzt zu simpel vor? Weil manches in dem Buch erinnert ja wirklich an einen Kriminalroman.
Ja, das stimmt schon. Also, ich will jetzt nicht auf einzelne Personen eingehen, das ist immer schwierig. Also, wenn wir jetzt mal den Justizminister nehmen, dann kann er entweder sagen, ich halte mich ganz raus und lässt alles laufen. So scheint mir es jetzt mit dem jetzigen Minister Stickelberger zu sein. Und es gibt natürlich auch, früher war es so, wenn ich mal an die Parteispendenaffäre der CDU erinnern darf, da weiß ich positiv, dass man da versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Staatsanwaltschaft. Und sich aber damals einige aufrechte Menschen hingestellt haben und sich gegen den Druck widersetzt haben. Aber von daher auch ein Minister, der alles laufen lässt, ist nicht immer der Richtige. Und der kann natürlich auch leicht übertölpelt werden von seinen Untergebenen, wenn die tun und lassen können, was sie machen wollen.
Ja, meine letzte Frage jetzt. In dem Buch steht eine Seite, der späte Mut, den Mund aufzumachen. Und dieses Aufklärungswerk wird ja hoffentlich doch von mehr Leuten gelesen, als man hofft, auch wenn die Mainstream-Medien, auch das Haller Tagblatt möglicherweise darüber jetzt nichts berichten wird. Aber meine Frage zielt dahin auf den Widerstand. Gab es, Sie haben im Vortrag das auch erwähnt, gab es eben schon auch von vielen Seiten Zuspruch, gab es Informationen, gab es Leute, die gesagt haben, die beiden Männer, die nehmen sich das mal vor, wir informieren die, wir unterstützen das, also positive Rückmeldungen aus Ihrem Umfeld.
Ja, und zwar sehr viele. Also ohne diese Unterstützung und die Rückmeldung wäre das Buch nicht zustande gekommen und vorher auch die Berichte in der Tiefe und Schärfe und mit diesen vielen Fakten und Fotos nicht. Also wir haben eine unheimliche Unterstützung erfahren. Angefangen, ich habe es vorher erwähnt, von den Fotos, die ja tatsächlich dann im Prozess auch eine Rolle gespielt haben und für die Medien, für die Öffentlichkeit. Dann von Dokumenten, die uns da überlassen wurden, Informationen, Zeugenaussagen, es haben sich ja viele Zeugen bei uns gemeldet. Es hat sich dann entwickelt als so Art Unterstützung für das, was wir berichtet haben, sogar eine eigene Seite im Internet, die Seite wasserwerfer-prozess.de, wo die ganzen Informationen aufgearbeitet, vertieft wurden. Das kann ich nur empfehlen, dass man da mal reinschaut. Also es war eine unheimliche Unterstützung und ganz toll. Und das sieht man auch jetzt, wie das Buch da eingeschlagen hat. Also ich möchte fast sagen, wie eine Bombe in den interessierten Kreisen. leisten.
Und ich glaube, so eine Bestärkung, die können Sie auch brauchen für diese Mühe, die Sie in diesen 4-5 Jahren jetzt auch sich gemacht haben. Sie haben gerade doch noch eine Nachfrage, das mit dem Foto, können Sie das nochmal erzählen, dieses Foto, was sozusagen dann den Prozess dann ermöglicht hat.
Ja.
Das ist auch eine unglaubliche Geschichte.
Irgendwie. Ja, eigentlich schon, ja. Es ging darum, dass in dem Prozess ja auch thematisiert wurde, nicht nur die Verantwortung der beiden Angeklagten, die sogenannten Einsatzabschnittsleiter beim Polizeieinsatz, sondern was die an Befehlen von oben bekommen hatten und was die Vorgesetzten gewusst und gebilligt haben. Und haben die beiden Angeklagten dann erwähnt, dass ja der damalige Polizeipräsident Stumpf als Führer dieses Einsatzes, dass der ja im Schlossgarten gewesen sei und es beobachtet habe, diese sehr heftigen Wasserstöße gegen Köpfe von den Menschen. Und das deckte sich jetzt überhaupt nicht mit dem, was Stumpf und auch der Oberstaatsanwalt Häusler ausgesagt hatten, dass sie ja später dazugekommen seien, nämlich gegen 14.30 Uhr. Und wie gesagt, die Angeklagten haben das anders geschildert und das hatte dann zum Anlass, dass uns, ich will jetzt nicht sagen von wem, das gehört ja immer zum Journalistengeheimnis, aber uns ein Foto zugespielt wurde, was ein privater Mensch aufgenommen hatte, ziemlich genau um 14 Uhr, wo man Häusler und Stumpf auf diesem sogenannten Feldherrenhügel sieht, wie sie den Wasserwerfereinsatz beobachten, also genau die Zeit, wo es so heftig war. Das haben wir veröffentlicht und dann innerhalb weniger Tage gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass jetzt da neues Beweismaterial aufgetaucht sei und man jetzt ermittle. Und dann hieß es, man habe in den eigenen polizeilichen Videos tatsächlich gefunden, dass das richtig sei, dass beide um 14 Uhr da waren und man habe das seither übersehen, was ja etwas lächerlich klingt, wenn die Polizisten ihren eigenen Polizeipräsidenten nicht kennen und die Staatsanwälte ihren eigenen Vorgesetzten, das war ja ein Untergebener von Häusler, der das Verfahren bearbeitet hat, wenn der seinen Chef nicht kennt. Also es halte ich schon für unglaubwürdig. Aber so kam dann das Verfahren gegen Stumpf ins Rollen.
Ja, Herr Reichert, ich darf mich sehr bedanken für dieses Gespräch und überhaupt für Ihre ganze Arbeit, die Sie hier mit großem persönlichen Einsatz auch einbringen.
Fokus Südwest. Redaktion und Moderation Ute Bartels, Frauke Keil, Mona Weibrecht, Ronja Pickel, Hans Gräf und Melissa Eckstein. alle Beiträge auch zum Download auf störfunk.de.